Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner.
Im heutigen Talk mit Tatjana kümmern wir uns um das Thema Stimme und künstliche Intelligenz. Der Schauspieler und Sprecher Patrick Messe ist dafür zu Gast im Talk mit Tatjana. Willkommen. Schön, dass du da bist, Patrick.
Hallo Tatjana, danke für die Einladung.
Ich kann mich endlich revanchieren. Wir hatten ja miteinander schon einen Podcast bei dir. Da war es heiß, aber er war cool, oder? Wir haben schon Furore gemacht.
Ich finde auch. Also die Temperaturen waren natürlich ein bisschen saunamäßig, aber der Inhalt war top.
War top. Du, stellst du dich mal unserer Podcast-Community mit ein paar Worten vor, damit wir wissen, wer ist denn der Patrick?
Ja, super gerne. Genau, Patrick Messe, mein Name. Bin ursprünglich Schauspieler, inzwischen hauptberuflich Sprecher. Komme aus Rumänien, bin in Deutschland aufgewachsen, lebe aber jetzt seit 17 Jahren hier.
Wo bist du aufgewachsen in Deutschland?
In München und in Augsburg.
München bin ich geboren, na ja, da haben wir es.
Na bitte, deswegen verstehen wir uns so gut. Aber pst, nein. Und bin seit 17 Jahren hier, habe Frau, zwei Kinder, bin gekommen, um zu bleiben und habe mir meine Selbstständigkeit hier aufgebaut.
Wie alt sind die Kiddies jetzt?
8 ist meine Tochter und jetzt, weil wir jetzt, warte, was sage ich jetzt, weil wir jetzt aufzeichnen und er hat am Sonntag Geburtstag. 23.
Ja, sehr cool.
23, mein Stiefsohn.
Du, wir haben einander kennengelernt, als du in unserer Diplom-Sprecherprüfung in der Jurykommission warst und neben deiner eigenen Stimmlegende Florentil Groll gesessen bist. Der hat ja 15 Jahre lang die Gösser-Werbung gesprochen und dann kamst du, dann hast du es ihm abgeluchst. Florentin und viele andere große Namen, die in unserem Haus Workshops geben. Wie hast denn du so diesen Vormittag in der Jury, in unserem Haus, in der Schule des Sprechens erlebt?
Also zunächst mal wollte ich nur sicherstellen, dass das nicht falsch rüberkommt. Ich habe sie ihm nicht weggenommen. Der Florentin hat seine Arbeit 15 Jahre lang großartig gemacht. Richtig, und irgendwann hat Gösser entschieden, es ist einfach Zeit für einen Generationenwechsel. Und da ich ihm jetzt von der Stimmlage nicht unähnlich bin, aber einfach, ich weiß nicht genau, ich schätze mal 30 Jahre jünger, ist dann zufällig die Wahl auf mich gefallen. Aber grundsätzlich, um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, ich war sehr, sehr überrascht, wie angenehm und freundschaftlich und trotzdem professionell die Atmosphäre ist, auch was für Leute das bewerten. Mhm. Also, dass da wirklich die Creme de la Creme aus ihrem jeweiligen Fachbereich, sei es jetzt Tonstudio, sei es Journalismus, sei es Moderation oder eben Werbung oder off im weitesten Sinne, dass da wirklich Leute vom Fach sind, wie facettenreich und vielfältig die Prüfung dann doch tatsächlich ist.
Und witzig wäre noch gewesen, weil das hat man auch schon bei der Prüfung, eine Gösser-Werbung, wenn hier Gössermann 1, Gössermann 2 sitzt und dann auch noch eine Gösser-Werbung irgendwie drankommt, oder?
Ja, die Frage ist da natürlich, kann man da nicht nur scheitern?
Das ist gar nicht so leicht.
Einen von beiden wird man es wahrscheinlich nicht recht machen können. Nein.
Du bist nach Florentin Groll jetzt nicht nur die Werbestimme von Gösser, sondern du machst auch NEMPRO und McCafé. Und ich habe gesehen Station Voice, ORF Radio Wien, aber auch Kanal Plus, First Austria. Wie ist denn das? Also wenn man da so Station Voice ist und da irgendwie dauernd was zu tun hat, hast du denn Angst vor der generativen KI? Ist das was, wo du das Gefühl hast, ui, jetzt geht's noch, aber wer weiß wie lang?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil man die differenziert, glaube ich, beantworten muss. Ich persönlich habe tatsächlich keine Angst um meine berufliche Existenz oder um meine Zukunft, aber nur aus dem Grund, weil ich eben mit einer Reihe von Kunden schon über lange Zeit zusammenarbeite, die menschliche Arbeit wertschätzen, die Wert darauf legen, persönliches Feedback geben zu können.
Weil es ein Menschengeschäft ist.
Weil es ein Menschengeschäft ist, weil man miteinander, weil man sich riechen können muss, weil man miteinander reden können muss, weil das halt auch zu Core Values von so Firmen halt gehört oder eben nicht, dass man auf sowas zurückgreift, auf menschliche Arbeit und auf kreative.
Wo siehst du es allerdings dann schon kritisch, wenn du sagst, selber nicht?
Ich bin ja, das ist tatsächlich, also ich sehe sehr viel in meiner ehrenamtlichen Funktion. Im österreichischen Sprecherverband bin ich der KI-Beauftragte und vertrete eben auch den deutschen Sprachraum bei UVA, beim globalen Dachverband der SprecherInnen. Und da sehe ich so gesamtgesellschaftlich gesprochen oder branchenmäßig gesprochen sehr große Probleme und auch große Ängste.
Aber wird es nicht möglicherweise auch so kommen wie bei den Grafikern oder bei den Fotografen, wo man sagt, um Gottes Willen, jetzt gibt es Stockbilder, um Gottes Willen, jetzt gibt es also irgendwelche Apps wie Canva und Co., wo jeder sein eigener Grafiker werden kann. Kann er schon für die Geburtstagseinladung von der Tochter, aber um jetzt wirklich ein Logo für eine Firma zu machen, um wirklich ein Sounddesign zu machen, naja, da wird es vielleicht noch, also dass unser Blick auch geschärft wird, was ist selber gestrickt und was ist jetzt tatsächlich, wo man sagt, ja, lass es doch irgendwie aus der Konserve Voice-Overn, da geht es nicht um viel, ist nur ein Erklär-Manual jetzt für die Chauffeure in einem Tracker.
Ja, nee, sehe ich auch so. Also grundsätzlich bin ich der festen Überzeugung, dass es zwei Märkte geben wird. Mhm. Einen Billigsdorfer Markt, wo einfach der Preis entscheidet und dann ist egal, ob es aus der Dose kommt oder von einem Menschen. Und einen Premium-Markt, der jetzt nicht arrogant klingen soll, aber eben wo Wert auf menschliche Kreativität, auf Zusammenarbeit und so weiter gelegt wird. Aber wo ich tatsächlich ein großes Problem sehe, ist vor allem gerade im Games-Bereich und im Synchron-Bereich, wo wir im Moment extreme Widerstände der Publisher erleben.
Du denkst an Twitcher?
Ich denke an, also wir verhandeln gerade mit UVA mit verschiedensten großen Publishern. Ich kann da jetzt nicht ganz ins Detail gehen, weil die Verhandlungen laufen, aber es geht im Grunde um KI-Ausschlussklauseln. Weil du normalerweise, wenn du Games sprichst oder Synchron sprichst, immer alle deine Rechte für alles und immer und für alles, was noch nicht erfunden wurde, abgeben musst.
Und da ist das Problem.
Da ist das Hauptproblem, dass wir sehr unterschiedliche Klauseln präsentiert bekommen. Die eine schützt nur vor der exakten Nachbildung als du erkennbaren Stimme. Beachtet aber nicht das Training zum Beispiel von anderen Algorithmen oder den Weiterverkauf an dritte Parteien. Andere Klauseln decken das zwar ab.
Patrick, viel zu viel. Wir können uns auf eins einigen. Ja. Die KI ist immer noch schwach in der Reaktion, in der Improvisation, in der Originalität. Also eine Talkshow mit vier Robots schaut sie wahrscheinlich niemand an, weil diese Reaktionsgeschichte
das da stimmt, schwierig. Aber um den Bogen da zu schließen, das Problem, was wir jetzt bei Games und Synchron sehen, ist, dass ein Schauspieler gecastet werden, der spricht dann alles und dann hast du auch die menschlichen Emotionen dabei und dann legt man aber Speech-to-Speech künstlich generierte Stimmen drüber von einem Cast von 30, 40 Leuten, die normalerweise an so einem Film beteiligt werden. Und die sind aber rechtefrei, weil die sind nicht...
Aber da haben doch die Schauspieler in Amerika bereits die Geschichte, dass man sagt, okay, KI nicht. Also einfach die Klausel nicht. Bei For Game Changers, da habe ich ja so einen ganzen Nachmittag, also irgendwie eine Chose gehabt und da hat es auch geheißen, das ist ausschließbar. Also absolut. Das heißt, du bist da auch mit an der Front dran und kämpfst da für uns.
Absolut. Und das ist auch total wichtig, aber eben... Wo wir keine Kontrolle mehr haben, ist, wenn es generische, synthetische Stimmen sind, die aus vielen zusammengemorpht sind, wo keine Persönlichkeitsrechte, keine Urheberrechte mehr gelten. Da sind keine biometrischen Daten von uns mehr verwendet, die in Europa ja sehr gut geschützt
und
sind.
Und da hilft der AI-Act auch nicht.
Und da hilft leider, genau, der AI-Act auch nichts. Da hilft es nur, seine Verträge gut zu lesen. Und wenn das nicht ausgeschlossen ist, explizit, dann bitte nicht unterschreiben.
Nicht unterschreiben, oh mein Gott. Du als Co-Präsident, darfst du ja bei dieser United Voice Artists, UVA, den deutschen Sprachraum vertreten, wie du gesagt hast. Was bringt denn so ein Sprecherverband angehenden Sprechern konkret? Kannst du das mal, weil das ist ja immer so was, wo man sagt, was gibt's da, Sprechergewerkschaft oder wo geht er hin? Eine Vereinsmeierei, was ist es denn in Wahrheit?
Ja, also wir sind definitiv keine Gewerkschaft, so klar muss ich sagen. Aber wir sind eine Interessensvertretung und da würde ich jetzt eben nochmal unterscheiden zwischen der österreichischen nationalen Interessensvertretung und der globalen, wo eben 36, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, nationale Verbände aus unterschiedlichen Ländern, inzwischen von allen Kontinenten dabei sind und zusammen versuchen, Rahmenlösungen für ganze Märkte zu finden. Aber grundsätzlich ist es eine Interessensvertretung, die sich darum kümmert, dass deine beruflichen, deine finanziellen, deine ethischen, moralischen Interessen gewahrt werden, dass sich die Arbeitsverhältnisse verbessern oder erhalten, wenn neue Gefahren oder potenzielle Risiken auf den Markt kommen, dass man sich dem dann, dass man damit umgeht, dass Preislisten oder Preisempfehlungen angepasst werden an neue Vermarktungs-
Was sind denn jetzt so Gefahren, außer dass einem in der Sprecherkabine irgendwann die Luft wegbleibt, weil sie zu klein ist? Was gibt's denn da für tatsächliche Working Conditions und Gefahren?
Naja, es gibt zum Beispiel diese ganze, ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinne Gig Economy, auf Fiverr und Upwork und so weiter, wo man einfach völlige Intransparenz hat zum, wer ist der Auftraggeber, wie sind die Konditionen, wie wird es dann genutzt. Da hat man dann keine Handhabe mehr. Und über sowas klären wir halt auf und beraten und unterstützen Kolleginnen und Kollegen, die sich dann an uns wenden.
Bist du da schon mal über den Tisch gezogen worden, wo du sagst, take care, das ist zum Beispiel was, wenn es so und so daherkommt, ist es nicht witzig?
Ja, also ich bin schon auf solchen, ich war auch auf solchen Plattformen und wollte es selber wissen, wollte es persönlich erleben. Und ich bin von nachschriftlicher Auftragszusage vom Kunden geghostet zu werden über im Nachhinein die einseitige Veränderung von Konditionen, nachdem es schon aufgenommen war sozusagen und ich dann keine Karten mehr in der Hand hatte, um irgendwie etwas daran zu verändern, bin ich schon über viele unangenehme Situationen gestolpert. Das heißt jetzt nicht, dass alle Kunden, die über solche Plattformen buchen, unseriös sind, aber die Chance ist wesentlich höher, als wenn man über ein Tonstudio oder über eine Werbeagentur oder über ein Filmproduktions...
Aber gib uns da mal so ein bisschen eine Hilfestellung. Ja. Also da haben wir ja so Wörter wie Allonge und Patronanz und Buyout, alles Begriffe aus der Preisgestaltung auf dem Sprechermarkt. Kannst du da für unsere Hörerinnen und Hörer und Seherinnen und Seher, also auch mal so ein bisschen definieren, auch mit Beispielen, was ist denn das, was ist Allonge, was ist Patronanz, was ist Buyout, was versteht man darunter?
Ja, das gibt's alles in meinem Workshop.
Ja, und den gibt's in der Schule des Sprechens.
Aber gerne natürlich auch so, was ich zuvor noch sagen wollte, was ich auch ganz wichtig finde, zum Beispiel der Deutsche Sprecherverband bietet auch eine Rechtsschutzversicherung an.
Wow.
Das ist nicht nur eine...
Wenn ich mir die Stimme breche.
Wenn du zum Beispiel Differenzen hast zur Nutzung, wenn der Kunde sich weigert, also das weiterhin ausstrahlt und weigert, das nächste Jahr
zu zahlen.
Aber
wenn der Kunde eine Versicherung ist oder eine Bank, dann hat der natürlich 18 Rechtsschutzbeauftragte, dann werde ich jetzt mit meinem kleinen Rechtsschutz, also das ist ja immer so die Frage, wer ist der Goliath und wer ist der David?
Das stimmt, aber der David hat auch immer den Kampf der Gerechten auf seiner Seite und im Zweifelsfall auch die Medien.
Ja.
Und es ist trotzdem entspannend und wichtig zu wissen, dass die Kosten zumindest gedeckt sind, selbst wenn ich diesen Kampf mich entschließe, diesen Kampf auszutragen, dass ich mich dann nicht in den finanziellen Ruin stürze.
Das ist wahr.
Wir vom Österreichischen Sprecherverband haben eine Rechtsberatung in Kombination mit einem Inkasso. Das ist nicht ganz dasselbe, aber geht in die Richtung. Also es ist, man hat auch eine Gemeinschaft. Man hat eine Community, in der man sich austauschen kann.
Wo aber trotzdem jeder dem anderen sein Konkurrent ist, wenn es drauf ankommt, so gemeinschaftlich es auch sein mag.
Ja, aber ich kann dir sagen, also ich komme aus dem Schauspiel und da ist es definitiv ein Haifischbecken. Und bei den Sprecherinnen und Sprechern habe ich fast schon ein unangenehm hippieartiges Wohlwollen erlebt. Und das war auch der Grund, weshalb ich dann da geblieben bin.
Wohlfühl-Community in Pastellfarben.
Also natürlich sind wir alle Menschen und haben alle auch irgendwie ein Ego, aber grundsätzlich ist es wesentlich zugewandter, wesentlich wohlwollender und hilfsbereiter, weil ich eben...
Ja, gibt es Unternehmungen, denen du deine Stimme nicht leist? Ich denke jetzt an politische Belangsendungen oder gewisse Firmen, wo du sagst, mach ich nicht. Gibt es sowas?
Ja,
ich habe
das
nämlich.
Ich auch, auf jeden Fall. Also ich habe auch schon einiges abgelehnt. Also parteipolitische Werbung mache ich grundsätzlich nicht. Für keine Richtung, für keine Farbe. Genau, Bundeswehr habe ich zum Beispiel schon abgelehnt, Frontex und so Sachen, das ist einfach nicht mit meinem persönlichen, mit meiner persönlichen Vorstellung von, wie wir mit solchen Dingen umgehen sollten, vereinbar.
Ja.
Amazon-Kampagne habe ich schon abgelehnt zum Beispiel. Ja, weil ich das finde ich so ein bisschen, wie sagt man, Wasser predigen und Wein trinken. Wenn ich selber persönlich nicht auf Amazon einkaufe und der Meinung bin, dass das nicht
also
okay
Temu
ist.
Also Temu würdest du auch nicht machen, wette ich.
Temu werde ich auch nicht machen, genau. Aber dann ihnen auf der anderen Seite eine Plattform zu bieten mit meiner Stimme, ihr Reich zu vergrößern oder ihren Absatz zu
vergrößern.
Ist eben, also wenn ich so wenn es mit meinen ethisch-moralischen Vorstellungen nicht vereinbar ist, dann mache ich das auch nicht. Und dann kann ich das auch begründen. Und ich habe da noch nie Widerstand erlebt.
Aber hast du es auch schon mal abgelehnt, weil du jetzt irgendwie das Gefühl hast, ich weiß nicht, der Kreativdirektor oder das irgendwie, das geht jetzt gerade in eine Richtung, so mag ich nicht.
Nee, das tatsächlich nicht. Also aus so persönlichen Animositäten nicht. Ich habe es, wenn, dann abgelehnt, weil es so vage und fishy war und man mir nichts sagen konnte darüber. Und dann im Nachhinein hat sich rausgestellt, UKIP findet in der ganzen großbritannischen Weite keinen einzigen Sprecher, die das für sie vertonen. Und jetzt kommen sie schon nach Österreich und suchen wen, der anständig Englisch kann. Und dann war es im Nachhinein gut, dass ich das abgelehnt habe, weil eben wieder politische Partei.
Ja, ja, und klar.
So. Also, aber da war, also so, wenn so Geheimniskrämerei und man kann mir nichts darüber sagen, dann kann ich halt.
Lässt
auch nicht.
Du dir die Texte vorab schicken, damit du irgendwie einsprichst, oder machst du das prima vista, oder wie ist das?
Manchmal, wenn es möglich ist, lasse ich es mir gerne vorher geben. Ich verstehe aber auch, dass das ein Sicherheitsrisiko ist. Das ist vor allem, wenn Celebrity-Testimonials involviert sind und die dann namentlich vorkommen, schwierig. Oder auch, wenn es wirklich erst last minute die finale Version gibt, weil so viele Köche mitkochen und jeder noch sein Okay und seinen Segen geben muss, dass man dann halt erst Viertelstunde vor der Aufnahme mit dem Text reinkommt und sagt, hier Patrick, hast noch 10 Minuten und das ist dann auch okay.
Wie sehr leidest du unter der Qualität der Texte und der Texter? Wir wollen jetzt kein Texter-Bashing machen, aber also es gibt schon immer wieder auch Situationen, wo ich sage, ich kann es euch auch richtig grammatikalisch sprechen, kostet nicht mehr. Also ich würde es fast empfehlen.
Ja, also ich leide persönlich nicht. Ich frage mich nur, wer den manchmal bezahlt hat. Aber
du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Und genau so solche Fallhöhen gibt es in beide Richtungen. Es gibt Texte, die sind genial, die sind, wo ich mir denke, wow, das ist so schön in, weiß ich nicht, 25 Worte alles, eine ganze Geschichte erzählt, eine ganze Heldenreise oder so in 30 Sekunden. Oder aber auch, es gibt Dinge, wo ich sage, sorry, das hätte meine 8-jährige Tochter irgendwie auch. Aber da sage ich dann eben auch so nach dem Motto, als dein Anwalt rate ich euch. Das kann man dann on the fly umformulieren, umschreiben, zumindest als Vorschlag. Und dann hat der Kunde auch, man muss da ja nicht drüber trampeln. Man kann das ja auch elegant machen und sagen, ich persönlich fände es schöner, es würde mir besser von der Zunge gehen, leichter so. Und dann
ich sage immer, wenn ich es falsch lesen muss, kostet es mehr. Wenn ich es richtig lese, würde ich den Preis
behalten. Okay, das ist auch nicht schlecht. Aber wenn die Kunden meistens einen AB-Vergleich haben, wie es dann gesprochen klingt, dann entscheiden sie sich in 98% der Fälle.
Also jetzt nochmal, gib mal ein Beispiel für Allonge, für Patronanz, für Buyout, damit man das nicht unter den Tisch fällt.
Ja, super gerne. Nein, also Allonge ist das auch Tag-on genannt, ist der Zusatzspot, der an einem allgemeinen Werbespot dranhängt, von derselben Marke, derselben Firma, der aber ein konkretes Produkt bewirbt.
Wie zum Beispiel?
Wie zum Beispiel, wir sagen jetzt Hauptwerbespot McDonald's. Und jetzt der neue Veggie-Burger. Und das ist aber austauschbar. Das heißt, der McDonald's-Hauptspot bleibt. Und je nach Saison oder nach, wie auch immer, Aktion
was
oder
heute weg muss.
Werbezeitraum. Ja, das gibt's in ganz unterschiedlich. Genau, bei Supermärkten ist das tageweise gestaffelt. Bei manchen ist es saisonal. Aber im Grunde hängt man dann noch so 5 Sekunden dran, wo ein bestimmtes Produkt beworben.
Super erklärt. Patronanz.
Eine Patronanz ist eine Werbung, die gekoppelt an eine TV-Sendung ist. Also die folgende Sendung wird präsentiert von, der Tatort wird präsentiert von, gleich geht's weiter mit. Das war die Quizshow präsentiert von XY.
Das haben wir besonders bei so Germany's Next Topmodel und diesen ganzen Staffelungen.
Genau.
Buyout.
Buyout kommt jetzt darauf an, ob du es amerikanisch oder europäisch definierst. Ja, weil das Buyout in Europa heißt einfach nur die Übertragung der konkret vereinbarten Nutzungsrechte. Also du kaufst ein Jahr Internetwerbeschaltung in Österreich zum Beispiel. Wenn jetzt aber der Kunde aus Amerika kommt, heißt Buyout alles.
Oops.
I buy you out. Also ich kaufe alles, ich zahle dich einmal und dann sehen wir uns nie wieder.
Macht ja eigentlich auch Sinn, oder?
Dann ist rein es, also das heißt hier Total Buyout. Und oft wird es verwechselt, wenn so internationale Agenturen, die reden dann von Buyout und du denkst, ja, sie wollen ja eh nur ein Jahr TV und online, aber in Wahrheit wollen sie alles für immer und weltweit. Und da muss man ein bisschen aufpassen.
Oh mein Gott, also da muss man aufpassen. Also gut, also so weit kommen ja viele gar nicht. Wie sieht denn generell die Preisgestaltung und das Eigenmarketing aus? aus, damit man als Stimme gefragt bleibt. Was tust du heute noch konkret für deine Vermarktung? Also außer hier zum Beispiel die Angel auswerfen.
Hallo, kaufen Sie. Aber ich tue natürlich viel. Also es ist nicht einfacher geworden. Ich bin jetzt seit 11 Jahren hauptberuflich selbstständig. Mhm. Davor war es so 50-50, wie so viele.
Was hast du vorher gemacht?
Na, Schauspiel.
Ja, aber jetzt mal vorm Schauspiel.
Also vorm Schauspiel Schule. Na, dazwischen habe ich noch Radio gemacht.
Okay.
Radio habe ich auch noch
gemacht. Also es war immer die Richtung.
Es war immer kreativ, genau. Es war immer was mit Sprache, was mit mhm. Text und so. Aber ja, also wenn ich es jetzt vergleichen sollte, gibt es einfach heutzutage viel mehr Angebot und nicht so viel mehr Nachfrage. Das heißt, im Grunde muss man dafür sorgen, dass die Branche die nicht an einem vorbeikommt.
Das heißt LinkedIn, das heißt Instagram, das heißt Facebook.
Ich bin auf Social Media aktiv auf jeden Fall. Schaue, dass ich da regelmäßig validen Content von mir poste. Also ich bin kein Freund von Frühstücks-Selfies und meine Füße beim Waldspaziergang oder so.
Nicht schlecht, aber
cool.
Vertont.
Nichts gegen Fußfetischisten. Aber nein, also etwas mit Mehrwert für Leute, die mich als professionell agierendes Einzelunternehmen wahrnehmen sollen am Ende des Tages. Ich mache Akquise, Kaltakquise, Klinken putzen, E-Mails anrufen.
Das heißt, du rufst wo an und sagst, ihr Anrufbeantworter, ganz ehrlich, ich liege noch am Rücken und lach. Das ging besser auch.
Nein, das ist ja dann schon ein bisschen herabwürdigend. Ich versuche es ein bisschen positiver auf. Ich frage erstmal, wie ist es denn, wie läuft es denn bei euch? Wie ist denn der Workflow? Ich will ja da nicht irgendwie mich aufzwingen, sondern ich würde gern mit euch zusammenarbeiten, also würde ich gerne wissen, wie das bei euch läuft, was muss ich tun. Meistens schaue ich mir die Website länger an, ich schreibe keine Copy-Paste-Nachrichten zum Beispiel, die generisch an jeden gleich sind, sondern schaue mir an, okay, was könnte ich mir vorstellen.
Also richtig Arbeit.
Richtig Arbeit, genau. Ansonsten produziere ich auch regelmäßig weiterhin Demos unter professioneller Anleitung, also unter professioneller Regie, die ich mir extern dazu hole, weil man immer blinde Flecken hat und es gibt immer, je nach Genre, Bereiche, wo ich ein bisschen schwächer auf der Brust bin und weniger vielleicht Berufserfahrung habe.
Wofür würdest du dich buchen, wo du sagst, es ist doch bitte, da steht Patrick Messe drauf?
Für alles.
Na, come on!
Alles, was man professionell an einem Mikrofon nennt. Nein. Also ich glaube, ich bin sehr, sehr gut in Werbung. Mhm. Ich glaube, ich kann Trailer sehr, sehr gut. Mhm. Aber ich bin auch ein guter Geschichtenerzähler, also gerade im Bereich Hörspiel oder auch Doku. Also wenn man jetzt einen Geschichtenerzähler sucht, der das trägt und der das auch irgendwie meint und denken kann und so, wo man
also du nerdest dich da schon rein.
Ich nerde mich rein, fix. Ja, und das gehört auch heutzutage dazu. Gut lesen können reicht eben nicht mehr, weil da gibt es tatsächlich, es gibt mehr als genug Gitarristen, die Wonderwall spielen können und das ist toll und Wonderwall ist ein tolles Lied, aber darauf kann man halt keine Selbstständigkeit aufbauen.
Voll. Wenn man so diese Selbstständigkeit aufbauen will, also jede Firma hat heute eine Website und auf der, da braucht sie dann Voice-Overs oder Erklärvideos oder was auch immer. So durch die technischen Entwicklungen ergeben sich doch auch laufend neue Optionen für uns Sprecher und Sprecherchancen. Wo und wie kann man heute mit seiner Stimme überall Geld verdienen, wenn es nicht Radio und Fernsehen ist? Weil das eigentlich die wenigsten, also in erster Linie hier irgendwie ansprechen, sondern eher der Bereich liegt in der Wirtschaft natürlich.
Also das Internet ist im weitesten Sinne natürlich ein Riesenmarkt. Es gibt sau bekannte, umsatzstarke YouTube-Channel, die top recherchiert sind, die fast schon dokumentare Formate haben.
Hast du einen?
YouTube-Channel tatsächlich nicht. Aber, also, ich habe selber einen YouTube-Channel, aber ich spreche für niemand anderen gerade einen YouTube-Channel. Also, aber das ist eine Geschichte, also ich, Patrick Messe auf YouTube oder Mike Ryder, ist mein YouTube-Channel. Aber das wäre zum Beispiel eine neue Verdienstmöglichkeit. Oder auch, es gibt einen riesen Self-Publisher-Hörbuchmarkt. Der ist jetzt nicht so geldig, wie jetzt, wenn der, weiß ich nicht, Penguin Verlag einen neuen Bestseller von Dan Brown rausbringt.
Dafür, wenn jemand lange genug tot ist und die Erben keine Rechte drauf haben, kannst du mit Rilke und Goethe leider beinahe machen,
so
was du willst.
Ja, und das ist eine gute Einstiegsmöglichkeit, weil eben beim, weiß ich nicht, bei dem total etablierten Verlag ist man am Anfang meistens noch nicht interessant, weil da brauchst du einerseits wirklich top handwerkliche Qualitäten und andererseits am besten noch einen Namen, der zieht.
Wenn irgendwie das alles so hochprofessionell ist, warum hat man dann immer wieder als Kunde bei Audible das Gefühl, oh mein Gott. Also das hätte jetzt wahrscheinlich unsere Hausmeisterin besser gelesen. Also es gibt ja ganz, ganz viele, wo man das Gefühl hat, bitte, das ist Audible jetzt gewesen, hallo?
Ja, das ist so ein bisschen it takes two to tango und das gehört zu 50% Audible, das Problem, dass die, ist ja auch Amazon und wir wissen alle, wie Amazon über Geld denkt und über Profitabilität und so und die sind vor, ich weiß nicht genau, wann Audible auf den Markt gekommen ist und alles aufgekauft hat, aber als sie auf den Markt gekommen sind, haben sie erstmal alle mit Kampfpreisen krass unterboten. Und dann gibt's die.
Und du gibst alles ab. Also wenn du dort gesprochen oder meine Bücher sind auf Audible erhältlich, aber sie sind dort nicht eingesprochen, weil ich würde die Rechte hergeben und das tue ich natürlich nicht.
Dann braucht's natürlich die, die da auch mitmachen und sagen, ich will gar kein Geld, ich will vielleicht nur Royalty Share und hoffe, dass sich das Buch gut verkauft und stecke da zig Stunden, Tage Arbeit rein, wovon ich persönlich abraten würde, weil es ein totales Glücksspiel ist. Vor allem, wenn man am Anfang steht und dann einfach die Qualität noch nicht so umwerfend ist, gerade dann verkauft sich das Buch ja nicht, weil die Leute hören sich diese Minute oder 30 Sekunden Trailer-Preview an und denken sich,
geht so.
Aber das höre ich mir nicht 8 Stunden lang irgendwie an, da stehe ich lieber im Stau.
Ja. Das stimmt. Du, auf deiner Website beschreibst du deine Stimme als kernig, samtig und ausdrucksstark. Wie kommt man jetzt zu seiner optimalen Stimmbeschreibung? Gibt es hier objektive Parameter oder sind es so Attribute wie, die schöpferisch sind wie beim Wein? Hobbit Valley, Eichenbarrick, wie ist das?
Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ich persönlich habe tatsächlich eine Umfrage gemacht bei Leuten, die mich wirklich gut und lange kennen. Und das war dann so aus dem Nichts, habe ich, wenn ich dich fragen würde, drei Sachen, die du zu meiner Stimme, jetzt.
Geil.
So, genau.
Oh. Aber wie passt denn kernig und samtig?
Ich weiß es nicht mehr, aber sagen wir mal so 15, 20 Leute gefragt und habe mir immer die drei Sachen aufgeschrieben. Ja. Und was am häufigsten vorgekommen ist, habe ich dann sozusagen zusammengefasst und veröffentlicht.
Ja, voll.
Ich finde, es ist ein totaler Unterschied zwischen Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung.
Und es ist nicht so wie im Gesang, wo man sagt, du bist Altist.
Ja.
Oder du bist Mezzo.
Ja.
Ja, also du bist eindeutig kernig, samtig, ausdrucksstark, sondern es ist, okay, was ist es für die Menschen? Warum buchen sie mich? Was sagt letztlich der zahlende Kunde, was es war?
Und ich kann halt auch nicht nur Trailer. Ich kann auch nett sein oder so. Also ich kann nicht nur Action-Trailer oder irgendwie die Scheiße.
Was kannst du denn am schlechtesten?
Put me on the spot here. Synchron, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich da die wenigste Erfahrung habe.
Also von wegen Lippensynchron.
Genau. Klassisches Lippensynchron, das gab es ja ganz lange in Österreich nicht wirklich. Und nach Deutschland, in Deutschland habe ich nie faktisch gearbeitet.
Wir haben Lektoren an der Schule des Sprechens, die natürlich sowas machen.
Es kommt jetzt ganz langsam, schwappt so ein bisschen rüber nach Österreich, aber tatsächlich habe ich da einfach am wenigsten Berufserfahrung und muss dadurch sagen, da bin ich am schlechtesten drin.
Aber wo du richtig gut bist, ist in den technischen Sachen, finde ich. Wenn heute jemand beginnt, sich mit seinem Talent auseinanderzusetzen, was ist denn Mr. Mike Ryder? Jetzt kommt's. Welches Grundrüstzeug an Technik, Mike und Co. empfiehlst du? Das ist was ich immer gefragt werde, wo dann die Antworten vom Roadcaster gehen bis hin zu, wie beantwortest du das? Wir haben hier einen, was haben wir da? Ein Shure, oder?
Shure SM7B, genau. Ja, genau. Nein, das ist das klassische Podcaster-Mikrofon, das ist super für Podcasts. Es wäre jetzt eben kein Großmembran-Mikrofon, wo ich sage, da kann ich was aufnehmen, was so für Kino auch oder für fette Werbung oder sowas. Das ist einfach ein bisschen zu dünn und klein. Aber wurscht. Es kommt drauf an. Es kommt drauf an, wofür ich das verwende. Brauche ich nur zum Üben oder will ich?
Also in den meisten Fällen wollen die Menschen sagen, okay, also ich mache bei euch eine Sprecherausbildung, Tatjana, was empfiehlst du? Und dann haben wir natürlich schon gewisse Dinge, weil ich immer der Ansicht bin, also wenn du jetzt beginnst mit deiner Ausbildung, ist es nicht gefragt, dass du jetzt noch einmal mit ganz viel Geld dich overpowerst. Absolut. Also wofür denn? Mir geht es jetzt darum, schau mal, dass wir was reinkriegen und gerne, wenn dann die ersten Jobs kommen, kannst dein Arsenal erweitern.
Sehe ich auch so. Es ist wirklich die Sache der Verhältnismäßigkeit. Es bringt nichts, wenn ich mir im ersten Jahr eine Kabine für 10.000 Euro kaufe und Neumann U87 für 2.500 Euro, sondern erstmal solltest du im Job ankommen und im Idealfall, sage ich, es gibt Bereiche von, sage ich jetzt mal, bis 500 Euro, bis 2.000, 3.000 Euro, bis 10.000 Euro.
Bist du ein Rode, ein Sennheiser, ein
Schurm? Also für die Anfänger, fürs zum Üben, hatte ich persönlich einen Rode NT1A.
Ja, ich auch.
Mit einem Scarlett Solo von Focusrite Interface, das ist das kleinste Interface.
Aber jetzt versteht man nichts mehr.
Das reicht völlig zum Üben, aber da ist es nicht entscheidend, welches du dir kaufst. Eher im mittelpreisigen, hochpreisigen ist es.
Dann sag noch was zum Thema Rodecaster, weil das natürlich auch was ist, wo viele sagen.
Ich sag wichtig, das ist alles scheißegal. Raum, Raum, Raum. Was die meisten vergessen, ist, dass der Raum gut klingen muss, weil ich kaufe mir ein 1.000-Euro-Mikro, ich kaufe mir ein Neumann TLM 103 und das bildet so genau ab und ist so, das verzeiht so wenig. Wenn der Raum nicht akustisch optimiert ist, klingt das.
Also hast du da auch schon im Kleiderkasten begonnen mit Decken drüber?
Ich habe begonnen mit in der Ecke mit zwei aufgestellten Matratzen hinter mir und so einem Mic Shield, aber halt nur zum Üben. Mhm. Ich hätte mir damals nie angemaßt zu sagen, ich habe Home Recording oder ich habe ein Studio zu Hause oder so. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, da muss man das differenzieren und sagen, ich habe das zum Üben und auch zum Vergleichen und zum Sehen, zum Zeigen, das könnte ich, wenn ich dann bei euch im Studio bin.
Ganz genau.
Dafür ist es super.
Also perfekt. Das, was bei den Immobilienmenschen Lage, Lage, Lage ist, ist bei den Sprechern Raum, Raum, Raum.
Ja, genau, absolut. Und dann finde ich, das größte Rüstzeug ist das Drumherum. Weil das Sprechen, das ist dann oft gelernt und dafür gibt's Schule des Sprechens, dafür gibt's andere Anbieter, ist wunderbar. Aber was mir persönlich oft abgeht oder Leute kommen zu mir und suchen dann Beratung bei der Business-Seite des Sprechens. Ich mache eben mit Mike Rider, berate ich andere Selbstständige, andere Sprecherinnen, Sprecher, Schauspieler bei der Business-Seite ihres Einzelunternehmerdaseins. Cool. Ja. Und da sind alle durch die Bank schwach auf der Brust in Sachen Preisgestaltung, Verhandlungspsychologie.
Angebot, wie mache ich
genau,
das?
Genau, Akquise, wie ordne ich was, wie gehe ich das strategisch und systemisch an und nicht chaotisch und in Frustrationswellen, wenn du verstehst,
ja, absolut,
was ich meine.
Absolut, ja.
Und da ist, also das ist für mich auch ein Grundrüstzeug, wenn man selbstständig arbeiten will, weil es kann nicht sein, im Idealfall kriegst du, weiß nicht, mehrmals die Woche oder jeden Tag eine Anfrage. Und wenn du jedes Mal überfordert bist und jedes Mal nicht mehr weißt, wohin mit dir oder.
Also standardisierte
Angst hast,
Abläufe und es
genau,
muss auch irgendwie.
Angst hast, ein Angebot zu stellen, weil du zu teuer sein oder zu billig nicht sein willst und so. Dann ist das ja auch ein permanenter Stress für dich. Mhm. Dann bist du einfach nicht, also manche Leute sind auch nicht gemacht für die Selbstständigkeit. Mhm. Die sind dann in einer Anstellung, in einem Sender viel besser aufgehoben, weil sie sich um das eben nicht kümmern müssen.
Ja, weil als Sprecher kriegst du kein Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Das ist
so
schon mal
ist
fix.
Es. So ist es. Und du musst die Flauten mit einberechnen in deiner Angebotslegung, die es immer
gibt. Die Verkühlungen möglicherweise auch.
Die Verkühlungen, die, wenn du Kinder hast, die in den Kindergarten gehen, die das dann mit nach Hause bringen und so, das brauche ich dir alles nicht erzählen. Ja. Das ist aber eben nicht so, dass du einfach dich krank melden kannst, wenn du an dem Tag eine Aufnahme hast, sondern dann ist halt die Kacke am Dampfen, weil da sind irgendwie 5 Departments aus 6 Firmen, haben sich alle zusammengefunden, um dir eine Stunde zuzuhören.
Was machst du, wenn du merkst, okay, Kehlkopfentzündung ist im Anmarsch oder sonst was, also obwohl du jetzt jemand bist, der echt eine robuste Stimme hat, aber wenn am Tag X bei der Aufnahme du spürst, oh mein Gott.
Es ist mir Gott sei Dank noch nie so passiert, dass
wirklich?
Die Stimme wirklich weg gewesen
Sehr
wäre.
Cool.
Ich habe natürlich, also was auf jeden Fall hilft, ist heiße Zitrone mit Ingwer und Honig, das so ein bisschen amortisieren, dann blubbern, diesen Lachsbox-Schlauch, der entspannt und trägt vor allem, das hat mir oft den Arsch gerettet, trägt den Schleim aus den Nebenhöhlen ab und dann klingst du nicht mehr so dicht, dann klingst du nicht mehr so verstopft. Und Gott sei Dank habe ich auch eine Stimme, die viel verzeiht, das heißt, ich persönlich höre es und der Tonmeister sagt, was ist denn mit dir, du redest doch immer rum wie und dann sage ich, ja okay, also wenn es den Ansprüchen genügt, ich persönlich höre es, ich kann aber gerne performen, ich überlasse euch die Entscheidung. Mhm. Also ich bin dann dazu übergegangen, am Morgen anzurufen und zu sagen, du hörst mich jetzt gerade am Telefon oder wenn du willst, schicke ich dir kurz aus meinem Studio was und du oder der Kunde, ihr entscheidet bitte, soll man das besser verschieben
Sehr
oder
cool.
muss es heute raus? Aber ja, im Grunde, ich finde es wichtig, transparent und ehrlich zu kommunizieren, sobald es klar ist und nicht in in 3 Tagen ist die Aufnahme und zu hoffen, dass es bis dahin vorbei ist und dann ist es am Tag der Aufnahme nicht vorbei und man hätte das noch
und
verschieben
zig Leute
können.
Sind sauer. Ja.
Und genau, und also das schon, sobald man die Gewissheit hat, das ist jetzt Kacke und das könnte.
Aber ich habe sogar deswegen, weil ich irgendwann angekratzt war und dann im Studio halt, weil ich das ja kompensieren wollte, halt versucht habe, die Stimme warm zu machen und irgendwie rumgesungen habe, habe ich einen Chips-Clip, also für irgendwie so Apple-Chips, wurde gesagt, die singt aber ganz gut. Kannst du das singen auch gleich, weil die Sängerin kam zu spät und eh nicht. Wo ich sage, was? Also eigentlich, ich mache das jetzt nur, weil die Stimme eh kratzig ist. Naja, das ist gar nicht kratzig. Also genau, wir Sprecher können ja sterben, die Menschen hören es einfach nicht.
Es ist auch eine subjektive Empfindung. Manche empfinden das ja auch als angenehm oder wollen genau das. Dann ist es noch ein bisschen...
Sagt, bitte bleib
bisschen,
so krank.
Genau, ein bisschen mehr, weiß ich nicht... Was auch immer dem dann dazu für eine Assoziation einfällt. Und mir persönlich widerstrebt das total, weil ich meine Stimme in ihrer vollen Gänze, in ihrer vollen Entfaltung und
Gesundheit
gesund kenne und mag.
Und,
aber am Ende des Tages ist es die Kundenentscheidung.
Jetzt bist du beides, Schauspieler und Sprecher. Und gerade diese beiden Genres oder diese beiden, man muss ja sagen, Berufsgruppen betteln sich oft um Jobs. Was und bei welchen Textgenres findest du die einen besser besetzt und besser eingesetzt und die anderen? Weil also ich weiß es ja von vielen Jahren Radio und Fernsehen auch. Also ein Schauspieler, wo man ein Flüstern auf der Bühne im letzten Rang hören muss, ist jetzt selten total die gute Besetzung für Weltnachrichten, wo es eher um Intim und Mikrofon und was anderes geht. Wo würdest denn du da besetzen?
Also das ist aber ein grundsätzliches Problem, dass Schauspieler oft keine Mikrofonsprechausbildung haben, sondern eben nur eine Bühnensprechausbildung. Und die ist toll, sprachlich.
Aber geht so in den Raum.
Sendet immer für den dritten Rang, also die, Aber Mikrofon sprechen ist wie leise Schlagzeug spielen. Das ist schwer und verzeiht wenig. Grundsätzlich finde ich, ich finde gar nicht, dass sich Schauspieler und Sprecher so betteln. Ich finde, Sprecher sind Schauspieler, die gemerkt haben, dass sie gutes Geld verdienen wollen.
Ah.
Sagen wir es mal so. So war es zumindest bei mir und irgendwie habe ich auch gemerkt, viele Kolleginnen und Kollegen, die so ein bisschen in beiden Strömen mitschwimmen, die merken irgendwann eben, also ich persönlich, aus meiner persönlichen Erfahrung, ich möchte mich dann einfach nicht mehr für einen All-in-Stückvertrag inklusive Proben und Aufführungen so krass unter Wert verkaufen, dass ich am Ende netto unter dem Notstandslimit rauskomme.
Aber ich merke den Unterschied schon. Also wenn Menschen zu uns kommen, weil die jetzt gerade Ernst Busch oder wo auch immer, also wirklich gute Ausbildungen in der Schauspielerei haben, dann merke ich, dass wir in der Textauflösung zum Beispiel recht wenig machen müssen. Das ist echt was sie gelernt haben.
Stimmt.
In der Sprechtechnik oder auch in der Stimmmodulation, in der Agogik, da gibt es echt noch einiges zu tun.
Ja, ich sehe auch also so Charakterarbeit in Games, in Synchron, wenn es darum geht, Text zu denken, Subtexte zu spielen und so. Da sind Schauspieler sicher erfahrener, haben mehr fundiertere Ausbildung und so weiter. Und ich sage jetzt mal, Leute, Sprecherinnen, Sprecher, die aus dem Moderationsbereich oder aus dem Journalismus kommen, tun sich da oft schwer.
Ja.
Aber eben in der Berichterstattung, im Dokumentaren, im Nüchternen, im Sachlichen tun sich solche Leute oft leichter als Schauspieler, die aus allem eine Rolle machen, wo es halt manchmal auch nicht
gefragt
ist.
Wo man sagt, ich mag den Anrufbeantworter unserer Steuerberatungskanzlei nicht gespielt.
Genau,
also vielleicht
die Aufbauanleitung für unser medizinisches was auch immer Kit muss jetzt nicht eine Backstory der, weiß ich nicht, haben und eine, sondern das muss einfach klar und freundlich und transparent erklärt werden.
Wer sind denn deine Lieblings? Hörbuchsprecher?
Tot oder lebendig? Deutsch oder Englisch?
Tot ist immer leicht.
Also jetzt aktuell von den aktuell Tätigen bin ich ein großer Fan von Johannes Steck und von Omid Eftekari. Auch ein toller Typ, guter Kollege an dieser Stelle. Shoutout. Von so Legenden und irgendwie großen Namen hat mich...
Brandt, Brückner, sowas.
Genau, hat mich immer Achim Höppner wahnsinnig, wahnsinnig berührt, weil der so, also der hat zum Beispiel den ersten Teil von Herr der Ringe, Die Gefährten, gelesen, das Hörbuch, das ist, da kriege ich jetzt Gänsehaut, das ist so schön, der hat so eine Liebe zu den Figuren drin und so eine einzigartige Stimme, man kann ihm beim Denken zuhören, er nimmt sich Zeit für die Sachen.
Waren jetzt alles Männer?
Das stimmt. Ich habe tatsächlich Sabine König ist eine, deutsche Sprecherin, die ich sehr gut finde. Die macht nicht hauptsächlich Hörbücher, aber auch. Mhm. Das ist eine allgemein sehr, sehr gute Sprecherin, wie ich finde. Und die Hörbücher, die ich von ihr kenne, mag ich auch sehr gerne. Aber tatsächlich, jetzt wo du sagst, ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Das war, ja, wenn ich jetzt auch Englisch gesagt hätte, okay, dann wäre ich jetzt bei Morgan Freeman oder Stephen Fry oder so.
Es ist natürlich auch eine Sache, also es ist immer noch so, dass wir Frauen eher in diesen Service-Minded-Geschichten für Anrufbeantworter, für Systemstimmen, für und so weiter, also da sind viele drin. Wenn ich es mir anschaue, viele Sprecher und Moderations- oder Moderatorenkarrieren haben ja an der Schule des Sprechens begonnen, wo ich dann stolz bin, wenn die und ich meine, da gibt es einige, die du kennst da mittlerweile. Stefan Rasch, der raus ist, die Stimme von OMV und Mercedes und was hat er noch gemacht? Herwis, glaube ich. Aber du kennst auch Sandra Litomeritzky, die ist auch mit im Verband, oder die Michaela Willig. Aktuell bin ich stolz auf die Anna Kratky, die gerade die Stimme von Lidl ist. Und da sieht man, man kann gerade, die ist gerade in Babypause auch, Kind kriegen und.
Ja, ja, ja.
Also viele, die ich im Einkaufsradio bei Billa, wo auch immer, höre und da schon auch so ein bisschen das Gefühl habe, was ist denn das außer einer guten Sprecherausbildung, und die kriegen sie bei uns, die ein Sprecher für dich allalong noch im Gepäck haben muss?
Also für mich ist es genau dieser selbstständigen Werkzeugkasten. Du bist ja alles. Du bist nicht nur Sprecherin oder Sprecher. Du bist Buchhalterin, du bist Webdesigner, du bist Steuerberater am Anfang.
Psychologe.
Du bist Psychologe. Du bist, genau, du musst dich auch drüber retten, mental, über die Durststrecken und die Phasen am Anfang, die zart sind. Du musst deine Angebote stellen, du bist dein eigener Vertrieb. Firmen haben für sowas ja Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als rumzufahren und zu sagen, wollen Sie die neue Hilti-Schraube? Die ist ganz besonders toll. Aber das haben wir halt nicht. Also dieses Drumherum, was eine nachhaltige und langfristige Karriere ermöglicht, weil diese handwerklichen Sachen sind wichtig, um mal den ersten großen Gig zu landen oder um mal reinzukommen und so. Aber dann die Konstanz aufrecht zu erhalten, da braucht man Disziplin, da braucht man eben fast schon.
Jetzt erlebe ich dich aber als Decent Character. Du bist jetzt nicht die Rampensau, die jedem sagen muss, buch mich, wo gibt's was? Wie schwierig war es für dich, über diesem Rubikon drüber zu gehen, zu sagen, ich muss jetzt über mich reden, ich muss jetzt mich verkaufen, einen Teil auch organisch von mir verkaufen? Das ist ja, glaube ich, schon für manche Menschen schwerer als für andere. Jemand, der vom 12. Lebensjahr weg irgendwie seinen Instagram und was habe ich zum Frühstück hat vielleicht dieses, wie sagt man da, Dilettanten ohne Lampenfieber, die haben das vielleicht gar nicht mehr.
Das ist schön, das höre ich zum ersten Mal. Ich habe das, ja, also ich bin tatsächlich, wer mich nicht kennt, ich bin tatsächlich eigentlich ein sehr introvertierter Mensch, habe aber gelernt, damit umzugehen. Sagen wir es mal so, ich werde auch nie die Rampensau sein. Ich war auch immer auf der Bühne der Bass 2, der im Hintergrund die anderen unterstützt hat, ob es jetzt Musical war mit der Bassline oder im Supporting Character mäßig. Aber tatsächlich, ich versuche mit Professionalität zu glänzen und ohne, jeder hat da, glaube ich, seinen eigenen Weg. Ich persönlich habe einen ein bisschen eigenen Humor manchmal, der für manche vielleicht ein bisschen zu derb oder morbide ist oder so, aber mit einer Mischung aus wirklich, wirklich gut und nimmt sich selbst nicht allzu ernst. Kann auch über sich selbst lachen und hat einen Orgenhumor. Und diese Kombination hilft mir, ich spiele jetzt da keine Rolle, sondern es klingt jetzt vielleicht so, dass ich das so anlege und vorbereite, aber das ist genau so, wie ich bin. Und die Authentizität spüren die Menschen dann.
Und damit erkennt man dich in deinem Podcast wieder und dort wieder, weil ich glaube, das ist der Punkt, ich erkenne den.
Genau, und wenn ich eine Rolle spiele, dann ist der Punkt vorprogrammiert, wo man auf frischer Tat ertappt wird, in dem man nämlich nur spielt und wo man dann so auf dem falschen Fuß erwischt wird oder so. Oder wo man dann vielleicht nicht erfüllen kann, was man suggeriert hat oder so. Und dann hat man halt verloren.
Dann ist schwierig. Du, was sind denn jetzt hochdotierte Jobs und was sind so die Einsteiger-Schnellseller, wo man sagt, na gut, da will ich jetzt den Sekt noch eingekühlt lassen, da kommt jetzt vielleicht nicht gleich die nächste halbe Million daher. Kannst du das mal ein bisschen eingrenzen? Wo verdient man richtig gut und was sind so Schnellseller?
Naja, also die Einsteigerjobs sind definitiv Lokalwerbung, Aufbauanleitungen für irgendwelche Produkte,
Anrufbeantworter.
Wobei da gibt's auch, also das ist jetzt, gibt's auch große IVR-Systeme, wo man auch echt gutes Geld verdienen kann, wenn man so irgendwie 5000 Schleifen sprechen muss oder so. Aber die sind tatsächlich sehr selten geworden jetzt mit KI. Aber so, aber auch ebenso Self-Publisher, Hörbücher, wo die kaum oder gar nicht per se bezahlt sind und dann in der Hoffnung, dass
dafür hört man dich wo?
Dafür hört man dich und du sammelst die Erfahrung und so. Das ist ein zweischneidiges Schwert, weil man etabliert sich dann auch so einen Kundenstamm, die dann diese Erwartungshaltung haben. Das muss dann auch für 50 Euro über die Bühne gehen.
Einer der Gründe, warum die bei uns mit ausgezeichnetem Erfolg irgendwie Absolventen sind, an der Schule des Sprechens auf unserer Website unter Graduates eine eigene Seite bekommen, weil ich eben nicht will, dass die jetzt davor irgendwas machen, wo man dann sagt, naja, da kannst du mich hören, sondern da hast du deine Seite, da ist ein Foto drauf, da sind deine Hörbeispiele, so ist auch für Tonstudios und Marketingfirmen sind um die 300 Stimmen online mit einer Geschichte mit dazu, weil viele haben am Anfang noch nicht das Geld zu sagen, ich investiere jetzt auch gleich wieder eine Website. Klar. Und bevor sie sowas machen, wo man sagt, ist ja wie Pornos für Schauspieler, haben sie lieber eigene Seite und können darauf referenzieren.
Ja, absolut. Nein, das finde ich auch richtig. Und es ist immer eine Gratwanderung, weil die großen Jobs sind immer nationale, internationale Kampagnen, also große Werbekampagnen, die vielleicht für den ganzen Dachraum konzipiert sind.
Was hast du da schon gesprochen?
Vieles. Sinopret zum Beispiel, Playmobil habe ich zwei Kampagnen gesprochen, die im ganzen Dachraum geschaltet wurden. Das war cool.
Ja, das glaube ich.
Das war richtig cool. Da war ich plötzlich wieder
der kleine Boy, oder?
Da war ich. Diese Werbungen habe ich nämlich irgendwie heimlich morgens um 6.30 Uhr auf RTL 2 geschaut, als meine Eltern noch geschlafen haben, schon den Fernseher angemacht habe. Und dann irgendwelche Monster Truck oder eben so. Und dann war ich plötzlich der, wow, die Dino Rocks. Und der, keine Ahnung, kommt jetzt. Das war so cool, da hatten wir so viel Spaß. Einfach wieder Kind sein dürfen.
Ja, voll.
Und dafür ordentlich bezahlt werden.
Das ist gut. Du hast die letzten Atemzüge der kommunistischen Diktatur in Rumänien erlebt und bist mit deinen Eltern dann nach Deutschland geflohen. Also das heißt, du weißt noch, was der eiserne Vorhang ist im Vergleich zu vielen, die das ja heute gar nicht mehr aus dem Geschichtsbuch wissen. Wie hat dich das und diese Zeit bis heute auch in deinem Sprechersein geprägt?
Auf vielen Ebenen. Also zum Beispiel wirklich die Wertschätzung von Sprache als Kommunikationsmittel. Ich bin nach Deutschland in den Kindergarten gekommen, konnte kein Wort Deutsch.
Wirklich?
Ich war der Trottel, ja natürlich. Aber kannst aber wissen, nach 3 Wochen konnte ich mich mit allen unterhalten. Und das hat mir so ein High, so ein Gefühl der.
Und du kannst heute nichts mehr auf Rumänisch?
Doch, natürlich
spreche ich. In Wort und Schrift?
Natürlich.
Wirklich?
Ich spreche auch professionell auf Rumänisch, klar.
Sag mal was. Mach mal lustig.
No, brauchst du spun. Na, also ich kann so auf Kommando. Also
aber du könntest einen Spot auf Rumänisch sprechen.
Habe ich auch schon gemacht.
Sehr cool.
Ja, ja.
Also, und wie hast du das erhalten, wenn du jetzt dort warst, also nämlich auch in Schrift?
Ja, wir haben, also in Schrift ist es tatsächlich nicht am schwierigsten, aber am ungewohntesten, weil ich das tatsächlich am wenigsten mache. Aber wir waren jedes Jahr in den Sommerferien 4 bis 6 Wochen in Rumänien,
okay,
die ganze Familie besuchen. Mhm. Wir streiten bis heute auf Rumänisch, einfach weil man das besser kann. Da hat man mehr Arsenal, nicht nur so Einwortbeleidigungen. Du Penner oder so, sondern da verflucht man gleich die ganze Familie mit und die werden den Werdegang deiner Nichten und Neffen und wo du nicht alles hingehen sollst und so. Da hat man seine ganze Arie.
Okay.
Das ist tatsächlich irgendwie.
Aber ist der Patrick auf Rumänisch eine andere Betriebstemperatur? Also ist das dann ein anderer als der auf Deutsch?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich bin schon immer noch dieselbe Person. Es ist halt auch eine melodischere Sprache, eine Mischung aus Italienisch und Russisch.
Ja.
Ist jetzt vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, aber und ein bisschen türkisch ist auch mit dabei, aber der Grundstock ist sehr, sehr, sehr melodiös, sehr, sehr italienisch und so.
Was war dann am schwierigsten beim Deutschlernen? Das R oder was sind so klassische Dinge?
Ja. Das R ist meine Nemesis und ich habe viel Logopädieunterricht genommen.
Wirklich?
Ja, sicher. Oh, ich bin aus Bayern, wo man das R vorne rollt, und aus Rumänien, wo man das R auch vorne rollt. Und ich kann es aber jetzt auf Kommando auch hinten rollen. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn, aber
der, also nur der, vielleicht also, für alle. Uns ist ja wurscht, wo jemand seine R hat, aber wir geben zu bedenken, Mary, bring mir das Brot, klingt provinzieller als Maria, bring mir das Brot. So, also manchmal hilft es einfach.
Man sollte, wenn im Idealfall beides können, der Patrick Privat, wenn ich jetzt mit dir spreche, ich werde das nie aus, der Patrick Privat, wenn ich mit dir spreche und so, das ist einfach nicht.
Hat ein bisschen Französisch.
Ich habe 30 Jahre anders gesprochen. Ja. Das kannst du nicht in einem 10er-Block Logopädie aus dir rausprüfen.
Einer der Gründe, warum Oskar Werner am Burgtheater so erfolgreich war, weil er nach diesen ganzen Bring er mir den Krug, Raul Aslans und Hörbigers, das französische Rachen-R an die Bühne gebracht hat und das ohne eine Stunde Schauspiel gehabt zu haben.
Ja, das ist toll.
Bitteschön.
Ja, nee, aber ansonsten sind wir halt einfach sehr, nicht total arm, aber mit sehr wenig aufgewachsen. Und das hat mir, ich habe sehr früh, also ich habe mit 16 begonnen, mein eigenes Geld zu verdienen und so. War sehr früh sehr selbstständig. Und dieser Mangel will ich das nicht nennen, weil es hat mir zurückblickend betrachtet total gut getan, eben den Umgang mit Geld zu lernen, verhandeln zu lernen, zu merken, was bedeutet das, wie schwer sind 10 Euro verdient, wenn du als Leiharbeiter bei MAN im Schiffsmotorenbau irgendwie der Depp vom Dienst bist oder weiß ich nicht, als aufblasbare Figur in der Fußgängerzone rumstehst und irgendwas bewirbst und von allen die ganze Zeit umgeschubst wirst oder so. Also ich habe auch viele so eine räudigen Studentenjobs gemacht.
Und vielleicht hast du mich dort gehört, weil mit dem Nikolaus Riemerschmidt gemeinsam haben wir die MAN-Tutorials besprochen.
Okay, nee, leider nicht. Ich war da wirklich in der Gießerei.
Wahnsinn.
Wo so 18 Tonnen glühender Stahl mit gigantischen Traktoren rumgefahren wurden und ich war der Depp mit der Sackkarre, der irgendwie die Teile noch zuliefern musste.
Also du kennst es the hard way und sich verkaufen
ich
müssen.
Ich habe gelernt sozusagen aus das wenig haben wertzuschätzen und sich selber etwas zu erarbeiten und das ist mir geblieben.
Wie geht's dir dann heute, wenn du das Gefühl hast, oh, da ist jemand blub, mit dem goldenen Löffel und das ist jetzt mal was man auch macht, weil es ist ja schon, ich merke das sehr wohl, den Unterschied zwischen jemand hat sich da seine Sprecherausbildung selber finanziert, vielleicht sogar zwischenfinanziert, muss auf was verzichten oder jemand kommt und sagt,
ich werte das nicht.
Nice to have.
Ich bin da auch nicht eifersüchtig, aber ich sehe das eher so als Nachteil für ihn oder sie. Also ich bemitleiden wäre jetzt zu viel, aber es ist mir bewusst, dass ihnen dieser Hunger, dieser Biss, dieser Zug zum Tor, wenn man jetzt eine etwas
Stay
neutralere
Prinzip,
Metapher bemühen möchte, fehlt, weil da ist kein Need da. Da ist immer eine Sicherheit und ein doppelter Boden und so weiter. Und dadurch bist du nie genötigt, dich 120% zu committen und super diszipliniert bis ans Monatsende dran zu bleiben und zu arbeiten, weil sonst ist nichts am Konto.
Also wird es jetzt für den Verband irgendwann die Frage geben, ob es zum Beispiel nur für die Sprecher ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe, dann wärst du gar nicht so sehr dafür.
Doch, wäre ich schon. Weil ich finde, dass gerade die Kunst- und Kulturschaffenden unter extrem prekären Bedingungen arbeiten müssen. Vor allem die Schauspieler, die zwischen den Engagements sich dann immer wieder arbeitslos melden müssen und so weiter. Das ist ja absurd. Also grundsätzlich bin ich für ein bedingungsloses Grundeinkommen, aber das sollte dafür sorgen, dass sowas wie ein Grundrecht auf Wohnen gesichert ist. Und nicht ein, ich will mir ein schönes Leben leisten.
Grundrecht auf Villa und Pool.
Genau, Grundrecht auf Haus aus Gold. Und dann sollten die Leute einfach den Platz haben, das zu tun, womit sie sich identifizieren können, wo sie sich verwirklichen können und nicht einen Job, in dem sie dann spätestens in der Midlife-Crisis total
verbittert. Aber hätten wir dann viele Hörbücher oder viele Sprechergeschichten gar nicht bekommen, weil es genau der Grund war, dass es damals so schlecht lief auf der Bühne oder im Film, dass ein Henry Hübchen was vertont hat, dass ein, ich weiß nicht was, auch was vertont hat. Also ich wenn mich jetzt auch rückblickend, wenn man sich Corona anschaut, ich glaube nicht, dass da jetzt mehr Opern komponiert wurden, nur weil alle mal Zeit hatten. Ja, also
das stimmt. Es ist, aber ich glaube trotzdem auch nicht, dass Leid Kunst bedingt.
Ja, das stimmt.
Also es ist nicht stimmt, so, dass man am Hungertuch nagen muss, um ein guter Schauspieler zu sein.
Jetzt erst bist du gut.
Genau, also das da rate ich schwer davon ab, wer auch nicht, immer das als Method erachtet oder so. Nein. Natürlich, so Butterfly-Effekte oder so gibt's und es ist wunderschön. Ich möchte es jetzt auch gar nicht absprechen oder so. Ich glaube aber grundsätzlich, zum Beispiel, so wie ich glaube, dass jeder mal im Service gearbeitet haben sollte, genau, damit man weiß, wie man Servicepersonal behandelt.
Und wie man service-minded ist.
Und wie man, genau, und jeder sollte mal in einem sozialen Beruf gearbeitet haben, damit es weiß, damit man weiß, wie es ist, wie eine Krankenschwester, wie eine Pflegefachkraft sich fühlt, was es für ein harter Job ist, wo man wirklich seine Brötchen sehr schwer verdient und so weiter. Und dass dann die Leute nicht vielleicht ein bisschen anders mit den Leuten umgehen.
Ja. So, Patrick, du bist auch Lektor an der Schule des Sprechens. Was können Profisprecher bei dir in deinem Workshop noch lernen? Kannst du das mal kurz anteasern?
Ja, also wie gesagt, hatten wir eigentlich eh schon so in Teilen der anderen Fragen. Im Grunde geht es bei mir eben darum, wie baue ich mir aus dem sprecherischen Handwerk, das ich jetzt gelernt habe bei dir, ein Business auf. Mhm. Wie lerne ich, Angebote richtig zu stellen, zu verhandeln, was ist ein wirklich gutes Demo,
Sprechermarketing-Aspekte.
Sprechermarketing, die unglamouröse Business-Seite, die aber so essentiell ist, um eben dann auch tatsächlich Cash zu verdienen damit.
So ist es, ja.
Weil brotloser Künstler will ja dann doch irgendwie keiner sein.
Auf der anderen Seite scheint es ja was zu sein, was besonders fürs Alter interessant ist. Also viele, speziell Frauen, so um die 45, kommen und sagen, Tatjana, wenn das stimmt mit diesem lebenslangen Arbeiten, dann, also wenn Reden nimmer geht, dann ist echt viel hin. Mhm. Und eigentlich macht es eine Sprecherausbildung, um auch nach dieser Wertschöpfungszeit was zu haben. Das ist natürlich was. Also wenn Reden nimmer geht, sind wir auch arm, aber bis dorthin sind wir einigermaßen gesichert.
Ja, absolut. Und da sehen wir ja wieder, das sind oft, also sicher nicht nur Frauen, sondern auch Männer mittleren Alters, die vielleicht 20, 25 Jahre einen Job gemacht haben, der ihnen aus Gründen, welcher Art auch immer, nicht die Leidenschaft ist, sondern die machen mussten oder so.
Die das Gefühl haben, da ist was und, drin, da will noch was raus.
Und dann, ja, und dann kommst du nach 20 Jahren drauf, ich bin total unglücklich und ich sehe keinen Sinn in dem, was ich mache und so. Und dann wendest du dich halt sowas zu. Aber gerade dann ist es umso wichtiger, wenn du mit Leuten konkurrierst, die vielleicht schon 20 Jahre Berufserfahrung haben, weil die schon frisch von der Schauspielschule angefangen haben zu arbeiten. Dass
wenn man
du
ein
deinen
Ahnung.
Scheiß auf die Reihe kriegst, buchhalterisch und steuerrechtlich und versicherungstechnisch und eben akquisetechnisch und so weiter. Da wird einem wirklich nichts mehr geschenkt.
Da ist
also, weil eben, du musst ja glänzen neben Leuten, die schon 20 Jahre irgendwie gearbeitet haben und so und die schon was aufgebaut haben und so.
Es war so schön, dich heute da gehabt zu haben mit dieser tollen Stimme.
Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Mir hat es riesen Spaß gemacht.
Sehr, sehr gerne.
Das war's wieder mal. Besuche mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube oder auf meinem Blog. Oder auf sprechen.com.